Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen im Bistro Bonanza. Mein Name ist Hannes Wagner und ich führe wieder durch eine Episode unseres wunderbaren Gastro-Podcasts. Die heutige Episode steht unter dem Überthema Trends und Digitalisierung in der Gastronomie. Und genau deshalb sind diese beiden Globetrotter heute zu Gast. Auf der einen Seite Pionierhaus. Er ist nicht nur in der Gastro-Szene ein bekannter Name, sondern weltweit als Trendexperte, Berater und Impulsgeber geschätzt. Er kennt die Geheimnisse erfolgreicher Gastronomiekonzepte und weiß, wie man Trends erkennt, bevor sie zum Mainstream werden. Hallo Pierre.
Hallo.
Und auf der anderen Seite der sehr geschätzte Arndt Rune Thomas, Vorsitzender der Geschäftsführung von Aramark und der perfekte Gast, der über die aktuellen Entwicklungen in der Branche, die Herausforderungen, denen Gastronomen heute gegenüberstehen und natürlich auch darüber berichten kann, welche Trends uns in den kommenden Jahren erwarten. Hallo Arndt.
Hi.
Freut euch nun auf spannende Einblicke, wertvolle Tipps und garantiert auf einen Topf voller Inspiration. Wir beginnen auch diesmal wieder mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Eine Antwort zählt.
Nicht lange er versucht es immer wieder. Also Pierre, ich kann es dir nur sagen, sei vorsichtig.
Und genau deswegen fangen wir mit Art auch wieder an. Ja. Roboter als Chef oder als bester Freund?
Als bester Freund.
Pierre, Bubble Tea oder Milchshake?
Milchshake.
Yoga Retreat auf Bali oder Urban Gardening auf dem Dach?
Oh, dann lieber auf Bali.
Okay. Digital Detox oder rund um die Uhr vernetzt?
Digital Detox.
Besserer Gesprächspartner, ChatGPT oder Siri?
Siri.
Insektenburger oder...
Bin ich ja froh, dass ich diese Frage nicht bekommen habe.
Okay, dann nehmen wir doch die für dich. Insektenburger oder Laborfleisch?
Insektenburger.
Fine Dining oder All-You-Can-Eat-Buffet?
Fine Dining.
Und Workation am Strand oder Homeoffice im Pyjama?
Workation am Strand natürlich.
Okay, sehr gut. War es okay so mit den Fragen?
Ja, war super. Ganz toll. Wie immer, Hannes, vielen lieben Dank dafür. Ja, super.
Pierre, du reist durch die ganze Welt auf der Suche nach den neuesten Trends im Bereich Gastro und Hospitality. Wo kommst du gerade her und was hast du dort entdeckt?
Also ich war letzte Woche in Kopenhagen und ich besuche viele Städte, einmal um zu recherchieren. Einmal nehme ich auch immer ganz interessierte Leute aus unserer wunderbaren Branche mit. Und Kopenhagen hat was sehr Besonderes, weil Kopenhagen war eine der ersten Städte, die halt die Regionalität wirklich entdeckt haben. Da gab es vor knapp 20 Jahren das Nordic Manifesto von den Leuten vom NOMA. Da haben sich ganz viele Leute angeschlossen. Da haben wir sehr, sehr früh Trends sehen können. Und einfach ist es auch unglaublich schön in Kopenhagen. Die Stadt ist schön. Die Stadt tut sehr viel für Nachhaltigkeit, möchte die touristische nachhaltigste Stadt in Europa werden. Sie sind, glaube ich, Nummer 2. Und es sind eigentlich sehr freundliche Menschen da und man kann immer toll essen. Und das ist natürlich auch eine geile Sache.
Und so neueste Trends oder sowas, was hast du da entdeckt?
Ja, ich sehe eigentlich eher so eine Bestätigung in dem, dass nachhaltiges Essen wirklich gut ist. Es gab ja mit Arc den ersten skandinavischen Green Michelin Star und wir sehen halt, dass immer mehr vegan, vegetarisches Essen auch wirklich sexy ist, gut schmeckt, dass es halt auch Grillgeschmack hat und das ist eben sehr wichtig bei vegan, vegetarischem Essen. Es sind und müssen eigene Kreationen sein. Vor einigen Jahren war vegetarisch immer, ich lass was weg. Spaghetti Bolognese, aber bitte ohne Fleisch. Oder ein Caesar Salad, aber bitte ohne Hühnchen, ohne zu wissen, dass in der Soße Fisch ist. Also so komische Sachen. Nein, heute sind vegan-vegetarische Gerichte eigenständige Kreationen, die Spaß machen, die aber auch ein Grillaroma haben oft. Die sind einfach sexy und lecker.
Was sind dir an Eindrücken und Trends begegnet in letzter Zeit?
Ja, ich glaube, das eine kann ich ganz klar bestätigen. Also dass das Thema vegan-vegetarisch viel besser und viel offensiver auch gespielt wird und nicht mehr versteckt wird und eben nicht mehr das Thema des Weglassens ist, sondern wirklich sehr, sehr kreative Dinge, die man da feststellt. Und na klar, dieser Marktplatzcharakter hat sich auch aus meiner Sicht an vielen, vielen Stellen durchgesetzt. Auch da, dass man einfach eine größere Auswahl hat, nicht mehr so ganz so festgelegt ist. Muss aber auch sagen, auf der anderen Seite, das genieße ich dann persönlich auch wieder sehr, wenn es dann doch mal das Thema richtig Fine Dining auch geht, wo ich komme aus der klassischen Küche und aus der klassischen Gastronomie, wo ich dann doch auch ganz gerne mal habe, wenn es wirklich eine sehr klassische Küche ist. Ne? Also bis hin zum Schmorgericht, das muss ich ganz klar auch sagen.
Also für mich persönlich muss ich sagen, ich spiele sehr oft mit den Dingen. Also auf meinen Touren haben wir oft viel Streetfood, aber haben wir auch viel Dining. Und dann komme ich nach Hause und gehe entweder in ein bürgerliches Lokal oder zu meinem Stammitaliener und dann esse ich da einfach Vitello Tonnato und Spaghetti Arrabbiata. Und das ist dann so der Ausgleich. Ich glaube, das braucht aber auch jeder.
Und bei den Touren, wie muss ich mir das so vorstellen, die Vorgehensweise? Also jetzt gerade Kopenhagen, machst du dann vorher so ein Screening, was es da so gibt? Oder ist
ja,
das
also es sind 30 Weltstädte, die ich regelmäßig besuche. In 15 mache ich Touren. Die kenne ich natürlich relativ gut. Also ich wäre jetzt im nächsten Jahr das 75. Mal mit einer Gruppe in New York. Mache ich aber nicht. Das kommt übernächstes Jahr wieder, weil die Hotelpreise dramatisch hochgegangen sind aus verschiedenen Umständen. Und dann machen wir lieber Los Angeles. Also es gibt 15 Städte. Jede Stadt hat was anderes. Kopenhagen sehr nachhaltig. London schnell erreichbar, sehr gut für Snacks, für tolle Verpackungen. Um zwei Beispiele zu nennen. Zu den Städten gehört jetzt aber auch Tokio, gehört aber auch Las Vegas. Jeder hat einen anderen Charakter. Und wir sind dann 3 oder 4 Tage mit den Teilnehmern. Das sind alles sehr sympathische Leute aus der Hospitality, aber bunt gemischt. Bunt gemischt heißt, da sind 3 Gastronomen dabei, 2 sind aus der Gemeinschaftsverpflegung, 2 Hoteliers. Letzte Woche hatten wir einen Architekten dabei, der nur Gastronomie macht. Und das ist so toll. Wir haben eigentlich sehr erfolgreiche Leute, die wollen noch erfolgreicher werden, während ich sag mal die Muffelköppe, die Meckerer zu Hause bleiben. Die wissen ja schon alles oder die Welt ist eh schlecht und das macht halt was aus und die tauschen sich auch echt alle aus. Die nächste Tour ist in 3 Wochen in Hongkong und da haben wir quasi an jedem Tag 1 bis 2 Meetings auch, also entweder mit Restaurantbesitzern oder mit Küchenchefs. Wir gucken aber auch ganz viel alleine an, weil wir wollen ja auch was sehen, wir wollen ja nicht nur quatschen. Ja. Und ganz, ganz wichtig ist, was die Teilnehmer untereinander besprechen, weil jeder hat für den anderen eine Anregung. Da sage ich mal ein Beispiel, was total krass ist. Wir waren in Vegas und da haben von einem Kreuzfahrtschiff, einer großen Gruppe, die haben einen jungen Diskothekenmenschen gefunden aus Österreich, der aber auch Lichttechnik macht und sagt, wie toll, wir haben jemand gefunden, der wirklich in dem Alter unserer Gäste ist und nicht unserer 60- oder 50-jährigen Architekten. Und man muss einfach sehen, wenn jetzt zum Beispiel ein Gemeinschaftsverpfleger eine tolle Asia-Woche macht, der kann gut kochen, aber der kann gar nicht gut inszenieren. Das kann aber jemand, der Clubdiskotheken hat. Der macht dauernd irgendwelche Wochen, der kann ihm Tipps geben. Aber der vom Catering kann dem wiederum Tipps geben, wie er bei seinen eher getränkeorientierten Events jetzt ein schnelles italienisches Buffet macht oder ein asiatisches. Mhm. Und dieser Austausch ist so unheimlich wertvoll, unabhängig eben von der Stadt.
Hast du da so eine Lieblingsstadt? Aus den 15?
Also sagen wir mal so, ich würde keine Stadt wirklich nehmen, die ich nicht mag. Mhm. Aber jede Stadt hat was Besonderes und Städte jetzt wie Hongkong oder Tokio, die kommen nur jedes zweite Jahr dran. In London bin ich 8-mal im Jahr. Und man freut sich eigentlich auf jede Stadt. Also ich mag London sehr, weil ich sie wirklich sehr, sehr gut kenne und immer wieder ein neues Restaurant habe, auf das ich mich besonders freue. Mhm. Aber jetzt Hongkong freue ich mich natürlich auch irre drauf. Außerdem mache ich natürlich Asien gerne dann, wenn es bei uns schon kalt ist. Und da freut man sich auch drauf.
Das glaube ich. Wie ist es bei dir? Hast du auch so Lieblingstrendstädte?
Ja, London, ganz klar, ist natürlich sehr convenient. Ne? Da bist du einfach schnell da und das ist alles nett. Und ich habe mit unseren englischen Kollegen, haben wir da auch immer einen regelmäßigen Austausch auch an der Stelle. Das macht es natürlich auch einfach, weil wenn du jemand an der Homebase hast, dann ist das immer sehr, sehr einfach auch an den Stellen und du siehst immer wieder was Neues. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch schon bei New York und Shanghai tatsächlich auch, weil Shanghai so ein bisschen aus dem Grund, weil das natürlich in so wenigen Jahren, in so kurzer Zeit so irre gewachsen ist und in alle möglichen Richtungen extrem international auch ist. Und New York, und da gebe ich dir völlig recht, ist mittlerweile unbezahlbar. Da, das ist ja irre, was da so los ist. Aber grundsätzlich einfach auch ein toller Spot. Und klar, ich meine, Katz Delikatessen, das ist einfach ein Must, auch wenn es mittlerweile auch schon überlaufen ist, natürlich. Aber so, das sind schon die Hauptstädte, die mir jetzt Spaß machen. Aber, und das muss ich auch ganz klar sagen, ich genieße das auch nach wie vor in der einen oder anderen deutschen Stadt. Das muss man auch sagen. Da gibt es schon wirklich spannende Themen. Und das muss nicht immer Berlin sein oder so, da ich ja bekanntermaßen in der Nähe auch von München lebe oder so, bin ich auch da sehr, sehr gern unterwegs. Und da merkt man auch immer mal so zarte Pflänzchen, dass es etwas anders vielleicht auch mal ist, neben dem Traditionellen.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil das haben wir jetzt öfters gehört mit New York und den Hotelpreisen. Was sind die Gründe da? Oder?
Ja, das ist natürlich immer sehr komplex. Und also auch wenn ich jetzt eine neue Stadt dazu nehme, ich versuche immer erst die Stadt kennenzulernen, die Kultur und die Hintergründe. Und in New York gibt es auch wirklich viele soziale Probleme, muss man sagen. Mhm. Und zur Pandemie hat die Stadt New York 15% der Hotels, auch gute, angemietet und hat gesagt, das brauchen wir im Endeffekt für Quarantäne, aber auch für soziale Fälle. Und diese Verträge werden teilweise noch gehalten. Und der zweite wichtige Punkt, Airbnb, und das passiert in vielen Städten, ist so gut wie untersagt. Okay. Das heißt, das Potenzial, dass Leute gerade jetzt nach der Pandemie wieder gerne nach New York reisen, trifft auf einen sehr, sehr knappen Markt. Und dann gehen die Preise hoch. Das wird sich nächstes Jahr wieder neutralisieren, da bin ich sicher. Aber ich merke, dass ich für Hotels, die ich auch gut kenne, 70-80% mehr zahle. Und das ist eine Steigerung, die ich sonst, obwohl alles teurer ist, in keiner Stadt habe.
Ja. Und du sagst das schon völlig richtig, diese sozialen Brennpunkte mittlerweile, die ja sehr, sehr viele amerikanische Großstädte einfach haben. Ich meine, wir haben unsere Zentrale in Philadelphia. Da gibt es auch Ecken, da möchtest du abends einfach nicht lang gehen, da möchtest du auch tagsüber nicht lang gehen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, gerade bei den Amerikanern.
Dann nochmal zurück zu Trends. Was waren jetzt aus eurer Sicht so die bemerkenswertesten Entwicklungen oder Innovationen so in letzter Zeit, auch die vielleicht so international auch Standards gesetzt haben?
Du kommst gerade von Natur und...
Ja, also ich sag mal, die Leute fragen mich immer, was ist der neue Trend, und die meinen immer, was gibt's Neues zu essen. Aber im Endeffekt unsere Branche beeinflussen andere Dinge. Wie die Hotelpreise eben in New York durch solche Umstände. Oder dass wir nach der Pandemie gelernt haben, Mitnahmeessen und To-Go-Essen kann auch wertig sein. Das heißt, die Distributionsformen haben sich geändert. Wenn ich mir angucke, beispielsweise, da seid ja ihr gerade der Profi in der Gemeinschaftsverpflegung. Wir haben einen Homeoffice-Anteil, und das heißt, die Tage, wo die Menschen ins Büro kommen, kommen sie vor allem, um zu kommunizieren und Kontakt zu haben. Das heißt, sie wollen eigentlich eine viel höhere Qualität haben, und der arme Caterer muss mit weniger Essen eigentlich eine höhere Qualität liefern. Und der Arbeitgeber oft versteht gar nicht, dass das eigentlich für ihn jetzt teurer werden muss, weil das im Endeffekt nicht nur eine Verpflegung ist, sondern das ist eine ganz wichtige soziale Komponente, die nicht nur, ich sag mal, in dem Sinne sozial ist, sondern die auch für seine Wirtschaftlichkeit wichtig ist. Weil wenn die Leute gut drauf sind und wenn die Leute miteinander reden, dann wird's auch produktiv, wenn das Klima gut ist. Und da habe ich auch gerade ein Buch drüber geschrieben, das heißt echt freundlich, wenn das Klima gut ist, finde ich auch neue Mitarbeiter, und die sind auch einfach weniger krank. Das heißt also, was jetzt im Betriebsrestaurant passiert, muss eigentlich für den Arbeitgeber teurer werden, und der muss sich eigentlich drüber freuen. Dann, wenn wir so über die Küche reden, beispielsweise die mediterrane Küche, bei uns sehr beliebt, die ist schon seit Jahren komplett erweitert durch den andere Seite des Meeres. Also das, was halt mit Neni anfing, ich habe vor ein paar Monaten in Ottolenghi in London getroffen, also levantinische Küche von Israel, Syrien, Libyen, das mögen die Leute sehr, alles auch eine relativ gesunde, leichte Küche mit gesunden Ölen, mit gesunden Produkten und alles sehr farbenfroh, aromatisch, sexy.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was wir ja auch merken, ist dies gerade das Thema, was du sagst, leichte Küche, also bewusstere Küche, würde ich vielleicht auch sagen. Also nicht mehr alles um jeden Preis, sondern tatsächlich, ob das jetzt zum einen das Thema Regionalität, Nachhaltigkeit ist, aber auch vom Geschmack her kann es einfach mal eine super Karotte sein, weil die Sorte einfach klasse ist und das ganz, ganz tolles Produkt, was dann vielleicht auch richtig toll verarbeitet worden ist. Also da ist eine riesige, breite Schere, die sich aufgetan hat. Und ja, bei uns gerade in der Gemeinschaftsverpflegung merken wir natürlich auch den Trend mehr und mehr hinzu, dass die Verpflegung wertiger, hochwertiger sein muss, anders sein muss. Die muss eine Kommunikation unterstützen können. Das müssen Gerichte sein. Die kann ich mit mehreren auch essen, setze mich mit mehreren an den Tisch. Dieses Verteilen über den ganzen Tag hinweg. Wir sind es natürlich gerade in Deutschland immer noch 11:30, stehen alle auf und gehen zu Tisch. Auch das weicht immer mehr auf. Es sind tatsächlich andere Generationen unterwegs. Sie treffen sich dann auch mal um 1 Uhr oder um 1:30 und mit mehreren zusammen auch. Und das merken wir tatsächlich in der Betriebsverpflegung. Problem, und da gebe ich dir völlig recht, es hat noch nicht jeder wirklich erkannt, wie wichtig gerade diese Themen sind. Neben dem Essen natürlich auch nochmal das komplette Umfeld. Also auch zu schaffen, dass überhaupt ein Platz für eine Kommunikation dasteht. Das geht halt nicht mehr. Ich meine, das hat man kaum noch, aber gibt's immer noch die bis zur Decke gekachelten Räume, in denen da irgendwie ein paar Tische und Stühle drinstehen und jetzt habt euch mal alle lieb in diesem Raum. Nein, wir haben heute, und wir merken das gerade so bei neuen Kunden, aber auch bei vielen Bestandskunden, die wirklich überlegen und in ihre Überlegung Architekten mit einbeziehen, Lichtdesigner mit einbeziehen. Auf einmal reden wir über, warum ist die Lüftung so eingestellt? Warum soll es nicht so stark nach irgendwie Essen riechen? Was kann man noch anders machen über Duftkreationen auch in den Räumen? Das sind natürlich Themen, die haben wir vor 20 Jahren in der Art und Weise nicht bespielt.
Ja, und was noch natürlich dazu kommt, sind, ich sag mal, die informellen Punkte. Mhm. Also eine Besprechung findet nicht mehr im Büro statt, sondern man hat dann noch irgendwo eine Coffee-Ecke, die ist dazugekommen, da gibt's richtig schönen Barista-Kaffee, auch das muss der Caterer leisten und dann gibt's auch ein anständiges Stück Kuchen oder einen Snack dazu und das wird auch von den Abteilungs- oder Teamleitern auch sehr forciert, um einfach eben die Menschen einfach zu öffnen und zu binden.
Und wir sehen es ja sogar bei uns selber. Also ich meine, wir ziehen ja bekanntermaßen um mit unseren Headquarters und ein riesen Grund, warum wir umziehen, ist der, damit wir genau diese Flächen schaffen können für unsere Teams auch. Also da brauchen wir gar nicht so weit zu schauen, sondern wirklich vor der eigenen Haustür, wo wir das sehen und einfach sagen, das ist wahnsinnig wichtig, dass sich die Leute zusammensetzen können, dass sie einen Platz dafür haben. Und ja, da kommt noch nicht jeder klar mit, aber das entwickelt sich.
Du sagst ja, Essen und Trinken ist der Klebstoff der Community, ne?
Essen und Trinken ist der Klebstoff der Gesellschaft. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich mache jedes Jahr einen Trendreport. Ich habe es, glaube ich, vor 4 Jahren geschrieben und bin also auch von wirklich vielen Leuten zitiert worden. Ich glaube, die wissen gar nicht mehr, von wem das eigentlich ist. Mhm. Das hat mich sehr gefreut. Das ist aber auch etwas, die Gretel Weiß vom Foodservice hat mal gesagt, Gastronomie ist keine Insel, sondern es ist alles irgendwo vernetzt. Und ich habe auch bei meinen Beratungskunden große Kaufhausgruppen. Und ich meine, wer geht in ein Kaufhaus, um was zu kaufen, wenn er sich auch nicht mit Freunden da treffen kann? Das ist fast ein neues Ausgehen geworden. Und natürlich will ich dann Espresso trinken oder vielleicht sogar ein Glas Wein oder Champagner. Und deshalb gehört Gastronomie immer irgendwo dazu. Und in wie vielen Modehäusern gibt es plötzlich eine Espresso-Bar?
Ja, stimmt.
Und
ja.
Ich komme gerade aus Zürich. Überall sehe ich solche kleinen Points zwischendurch. Und es wird alles einfach verbunden. Es ist ganz lifestyleig. Ich erinnere mich an eins, das hat mich total geschockt. Zur Pandemie war ich bei meinem Frankfurter Innenstadtfriseur und er sagte, ja, also die Geschäfte haben ja auf, aber die Gastronomie nicht. Das heißt, meine Kunden kommen nicht, weil sie verbinden den Friseurbesuch eigentlich mit dem Shoppingbesuch, aber nur shoppen, ohne dass man mal einen Kaffee trinken kann oder auch, dass man mit seinen Kindern unterwegs ist und sagt, wo ist denn hier eine Toilette, die ich nutzen kann oder kann einer mal das Fläschchen wärmen oder wo können wir uns aufwärmen, ausruhen, irgendwas. Die Leute kommen einfach nicht in die Innenstadt, wenn es keine Gastro gibt. Dann macht auch ein offenes Geschäft keinen Spaß und dann geht man auch nicht zum Friseur. Also was für eine Kette.
Ja, also der soziale Faktor spielt eine extrem große Rolle.
Ja, absolut. Gastronomie ist halt essentiell. Das ist der Platz, wo du einfach, ob du mit der Familie kommunizierst, mit Freunden unterwegs bist, das hat immer was mit Erlebnis zu tun, weil du das in der Regel in dieser Art und Weise ja auch nicht zu Hause hast. Ne? Also du willst ja an so einem Platz kommen, der ist ein bisschen hübsch, der ist ein bisschen nett eingedeckt vielleicht auch, oder Möbel, die du vielleicht auch nicht zu Hause hast, Speisen, die du so nicht ohne weiteres nachkochen würdest, die vielleicht auch nicht unbedingt ein Thermomix kann an dieser Stelle, wo das eben nicht einfach nur fast grab and go ist, sondern tatsächlich einfach mal interessant. Und da ist das relativ unerheblich, welche Art der Küche du da genießen willst. Es ist einfach dieses Zusammenkommen. Ich sehe das selber, wenn wir mit der Familie, mit meinen beiden Töchtern unterwegs sind. Das hat immer damit zu tun, dass wir auch irgendwo einkehren, dass wir es uns irgendwo gemütlich machen, dass es nett ist, dass die mal ihre zwei Tragetaschen abstellen können, mal gucken können, was gibt's denn da gerade. Und vor allen Dingen, ich auch sehr, sehr oft erlebe, dass auch da gerade meine Töchter schon vorher sagen, wo wir hingehen. Ich mich dabei, also wirklich, die dann wieder irgendein TikTok, wie auch immer, ja, aufgeschnappt haben, ne? Und dann wirklich sagen, hey, wir fahren da und dahin, ich habe da was gesehen, lass uns doch mal gucken. Das ging also bis letztes Mal, wo wir in Barcelona, und ich liebe Barcelona, und wir sind in Barcelona unterwegs, und die haben ganz klar gesagt, wo wir uns jetzt das Sandwich holen. Da ist eine Bude, die macht dann italienisch, nochmal, in Barcelona, italienisches Sandwich, das müssen wir uns mal angucken. Und das war auch toll, das war ein tolles Erlebnis, und da waren es einfach nur Holzstühle, ein Holztisch, du hast dann da irgendwo an so einer Gasse gesessen, aber das Erlebnis drumherum war irre einfach. Ne?
Wie alt sind deine Kinder?
14 und 16. Ja. Ne? Und die sind natürlich dann, ne, richtig da fordernd auch. Ne?
Aber wir müssen einfach, manche reden ja über die Generation Z, das ist schwierig, es stimmt ja überhaupt nicht, man muss sie nur sehen, dass sie andere Lebenseinstellungen haben. Ja. Aber es geht ja viel früher los. Ich habe das erste Mal jetzt vor einem halben Jahr bei einer Trendtour gesagt, okay, meine Zwillinge, 12 Jahre alt, kommen nach Rotkäppchen-Service einer berühmten deutschen Fluggesellschaft. Und dann habe ich sie abgeholt. Sie waren auch ganz stolz, das erste oder zweite Mal alleine geflogen. Und ich habe erstmal eine Planung für London gemacht, was wir für tolle Sachen gucken. Wurde aber, genau wie du sagst, überrascht. Papa, auf dem Borromarkt gibt's Erdbeeren mit Schokolade. Hier gibt's ein Sandwich. Wir wollen da und da Fisch und Chips essen. Also habe ich meinen Plan genommen, habe das alles aufgeschrieben und habe dann meine Sachen herumplatzieren dürfen. Aber ich meine, das sind unsere Konsumenten der Zukunft, und wir müssen einfach uns alle diese Medien angucken. Und wie viele gute Restaurants haben gar keine Webseite mehr, sondern die erreiche ich nur über solche Medien. Absolut. Und wenn ich in London irgendwo eine Schlange sehe bei einem Laden, den ich nicht kenne, dann weiß ich, da ist irgendein Produkt gehypt worden. Es muss auch meistens nicht gut sein, es ist nur einfach ein guter Film. Ja. Also das ist kein Qualitätskriterium.
Absolut, ja.
Aber ich möchte noch was anderes zum Essen sagen, das finde ich halt auch ganz erstaunlich. Es ist auch ein Wegweiser durch die Gesellschaften. Wenn ich mir angucke, dass, wo wir eine der größten Krisen im Moment haben, dass die Israelis, die Libyer, die Syrier eigentlich genau das Gleiche essen. So, es sind auch ähnliche Menschen vom Menschenschlag. Sie sind ja in einer ähnlichen Umgebung. Gut, sie haben eine bisschen andere Religion, aber sie sind eigentlich nur aufgepeitscht durch die Politik, durch Macht und Raumbesessenheit. Aber eigentlich wollen die sich vertragen. So, und ich sehe das durchs Essen. Die essen das Gleiche. Wenn ich mir einen Otto Lengi angucke, der als Israeli verheiratet ist mit einem Araber in London und auch noch adoptierte Kinder hat, merke ich, wir sind einfach eine multikulturelle Gesellschaft. Und wir sollten uns nicht täuschen lassen, wenn Politiker uns so einen Schwachsinn erzählen und in ihrer Macht- und Geldgier uns aufeinander hetzen. Das Essen verrät, dass wir eigentlich alle Menschen sind, dass wir einen ähnlichen Geschmack haben, dass wir miteinander reden und miteinander essen sollen. Und in allen Religionen ist es einfach so, die Gastfreundschaft, also gerade im Islam, ist sehr wichtig. Das Teilen von Brot, das Teilen von Getränken ist sehr wichtig. Das Aufnehmen eines Reisenden, das ist alles gleich. Wenn wir danach einfach leben und einfach das Essen entscheiden lassen, mit wem wir reden wollen, dann hätten wir wahrscheinlich Frieden auf der Welt.
Bin ich völlig dabei, genau. Also im Prinzip ist das man hat eine Tafel, der Gedanke. Und ich glaube, spätestens beim Essen kommen alle zusammen.
Aber dennoch, Menschen legen mehr Wert auf Erlebnisse grundsätzlich, oder?
Ja, klar. Absolut. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Also es hat auch immer so ein bisschen, auch im Kleinen schon, so ein Eventcharakter irgendwo. Mhm. Weil du begibst dich ja raus aus deinen eigenen vier Wänden, aus deinem kleinen Mikrokosmos, in dem du, ich sag jetzt mal, das Tagesgeschäft sozusagen erledigst. Das heißt, die Familie abfütterst in irgendeiner Art und Weise und bist auf einmal draußen. Und das Schöne ist ja auch, du hast ja überall eine immense Auswahl an Dingen. Du kannst das wirklich, du machst das Wetter abhängig, du machst das Mut abhängig. Einfach, wie bin ich gerade drauf, auf was habe ich Bock? Ist es der Italiener, ist es der Asiate, ist es die deutsche Küche, ist es der Mix aus allem? Dieser Eventcharakter, der ist halt irre, der macht also wirklich einfach Spaß.
Ja. Und es ist, muss ich sagen, ein wichtiger kommerzieller Faktor. Ja. Menschen heute geben mehr Geld aus für Erlebnisse als für Sachen. Ich komme jetzt hier gerade aus Kopenhagen und mag die auch sehr gerne. Ich war in einem 25-Hour-Hotel. Mhm. Die haben eine ehemalige Universität als Hotel umgebaut oder der Investor dahinter. Und die spielen das Thema durch. Also in den Zimmern, in der Lobby. Ja, die Direktorin nennt sich sogar nicht Direktorin, sondern Dekan. So, und also, da wird also um vieles ein Erlebnis gemacht, dass ich im Endeffekt in die Geschichte eintauchen kann. Und der Einbezug der Umgebung, also quasi lokale Ereignisse mit reinzukommen und zu kommentieren, das gehört dazu. Aber Erlebnisse in einem Restaurant ist einfach auch mit Menschen drüber reden, was esse ich da gerade oder warum habt ihr das entdeckt? Oder ich habe jetzt ein Restaurant beraten, da wollte ich eigentlich ein vegetarisches Restaurant draus machen. Und dann zuckte der Küchenchef und er sagte, was ist mit dir los? Und dann sagte sein Assistent, ja, der angelt so gern. Also wir haben jetzt ein peskatorisches Restaurant draus gemacht und da kann er auch viel erzählen. Da haben wir auch Fotos, wie er selber angelt, wie er die Kräuter dazu raussucht. Und das ist etwas, das wollen die Leute hören. Die wollen nicht mehr die große Flambiershow am Tisch, aber die wollen die kleinen Geschichten haben, die menschlichen Dinge. Und wir müssen einfach da ganzheitlich schlüssig sein bei dem, was wir machen, bei unseren Speisen. Wir müssen einfach wissen, womit es zusammenhängt, wo es herkommt. Und wenn ich das erzählen kann, ist das schon ein Erlebnis an sich.
Ja, ich fand auch den Punkt vorhin, den du gesagt hast, in Kaufhäusern, ne, so Kaffeebars oder was auch immer, gibt es auch in Modehäusern teilweise jetzt auch. Und letztens habe ich gesehen, hier in Frankfurt auf der Zeile, auch in so einem Schuhstore, sage ich jetzt einfach mal, wo jetzt auch eine Bar drin ist zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist ja schon cool. Also,
ja, natürlich. Und das Ding ist ja tatsächlich, dass viele Länder und gerade die südlichen Länder uns das ja auch so einen Tacken voraus haben, die ja tatsächlich so ein bisschen affiner sind zu diesem ganzen Erlebnis. Und da komme ich wieder auf Barcelona, da bist du bei einem großen Bekleidungskaufhaus, also wirklich sehr, sehr, sehr groß, sehr zentral gelegen. Die haben eine mega Kaffeebar draußen mit einer Terrasse, wo ich eigentlich, also ich, die Mädels gehen halt rein, das ist deren Laden, und dann haben die als Event haben die zum einen haben die Umkleidenkabinen, die zur halben Diskothek umgebaut sind. Dann bekommst du eine Kabine und da hast du eine Lightshow, drückst den Knopf und läuft Musik und Lightshow läuft. Das ist die Umkleidekabine, total abgespaced, aber mitten in Barcelona dann wirklich eine Terrasse draußen zu haben mit einer schönen Kaffeebar, wo du wirklich, und da bin ich wieder, da ist ein Barista dahinter, der weiß, was er da macht, oder sie in dem Falle auch, weiß, was sie da macht, und du hast einen tollen Kaffee. Irre, irre Erlebnis. Dann tut also das Einkaufen der Kinder auch nicht mehr ganz so weh.
Kommen wir mal zum Punkt Digitalisierung. Die öffnet ja auch in der Gastronomie neue innovative Türen. Welche Chancen seht ihr da so für Unternehmen?
Ja, also ich sag mal als erstes, ich glaube, wir sind einfach grundsätzlich viel digitaler geworden. Und in der Gastronomie, also ich glaube, der wichtigste Konsens ist, wir haben natürlich viel höhere Kosten. Wir können durch Digitalisierung einfach Dinge vereinfachen. Aber wir dürfen nicht unsere Gastfreundschaft vereinfachen. Also Digitalisierung zur Vereinfachung von Prozessen, von Dingen, die im Hintergrund laufen, aber auch Komfort für die Gäste. Mittlerweile, ich reserviere lieber quasi digital, als was ich mit jemandem telefoniere, den nehme ich aus dem Betrieb, der hat für mich auch gar keine Zeit, dann ist mein Name falsch geschrieben. Aber wenn ich in einem Restaurant bin, möchte ich ein analoges Erlebnis. Ich möchte einen Menschen, der mich anguckt, der mich begrüßt, der mich vielleicht wiedererkennt. Ich möchte mein Essen riechen, schmecken, ich möchte es in die Hand nehmen. Das ist alles analog. Die Digitalisierung kann mir da helfen, dass es einfacher ist, ein Restaurant zu finden, zu buchen. den Weg dahin zu finden und dem Restaurateur soll es überlassen sein, dass auch das einfacher ist. Aber ich möchte einfach mein Essen sehen, fühlen, anfassen, riechen, schmecken und das ist analog.
Das heißt, du siehst die Digitalisierung eher unterstützend sozusagen.
Es sind zwei Dinge, die Hand in Hand gehen müssen. Mhm. Und ich war in Tokio Anfang des Jahres und dann stellte sich raus, also diese komischen Roboter im Servieren sind sie gar nicht so geschickt und das ließ sich auch gar nicht machen. Also kamen die nur angedackelt, haben die Speisekarte gezeigt oder vorgesungen, wie man wollte. Man konnte dann auch was bestellen, aber die Bestellung brachte ein richtiger Kellner, hat sie dann richtig auf den Tisch gestellt und so hat man diese beiden Welten kombiniert.
Und dem kann ich mich nur anschließen. Das kann und wird nur unterstützend sein. Also der Vorgang selber ist ja höchst analog. Das Essen selber, das Trinken und das Genießen auch an dieser Stelle. Und ja, es müssen Prozesse vereinfacht werden. Ich meine, wenn wir mal alleine überlegen, früher reines Barzahlen, das war schon teilweise schwierig dann eben auch an der Stelle. Ne? War das Wechselgeld nicht da, da musste einer mit so 5-Kilo-Beutel an der Hüfte irgendwie durch die Gegend laufen oder so. Also das sind natürlich einfache Dinge, die diesen Prozess vereinfacht haben, den man heute voraussetzt. Auch das Buchen, einfach online, fertig. Und dann hat man seinen Namen auch richtig geschrieben. Das ist tatsächlich, ich habe das gestern im Frankfurter Restaurant wieder erlebt. Da war dann die Reservierung dann weg auch und so. Also das passiert dann. Also das ist menschlich, aber es kann nur unterstützend sein. Was wir natürlich gerade in der Gemeinschaftsverpflegung erleben, ist natürlich auch das Problem, Mitarbeiter zu finden. Auch da müssen wir natürlich gucken, dass wir die gezielter einsetzen können. Ich habe schon immer gesagt, es macht eigentlich keinen Sinn, dass ein Oberkellner einen Tisch abräumt. Ne? Weil das ist eigentlich das Schlimmste, weil das ist derjenige, das ist der Profi, das ist der, der mir noch einen guten Wein verkauft, der für die Umsätze sorgt beim Gastronomen, der aber auch für das Erlebnis für den Gast sorgt, warum sollte der einen Tisch abräumen? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir versuchen, auch in unseren Restaurants umzusetzen, Kassiervorgänge zu vereinfachen oder auch in unseren Stadien auch. Ne? Ich meine, was nützt dir das, wenn du wirklich deine tolle gegrillte Bratwurst bekommst, die ist super im Brötchen, und dann stehst du da und musst jetzt mit dem Bezahlen warten, anstatt einfach ja. Handy dran, Handfläche dran, ja. Was auch immer. Ja. Und dann ist, weil das macht das Erlebnis sonst auch kaputt.
Ja, irgendwo, also ne? Gerade Stadion. Ja. Also ich habe jetzt eine neue Software vorgestellt bekommen. Das ist so, du betrittst das Stadion, scannst einen QR-Code. Und dann hast du beispielsweise ein Fußballspiel und in Minute 25 sagst du zu deinem Kumpel, hör mal, was wollen wir gleich essen? So, und dann guckst du auf deine App mit dem QR-Code und die fragt, in welchem Block sitzt du? Dann gibst du das ein und dann sagst du, okay, dreimal Wurst, einmal Burger, drei Bier, tippst das ein, bezahlst es auch schon, bekommst entweder eine Nummer oder das Ding piept und in der Pause, und das ist ja genau der Knackpunkt, die Stadion-Gastronomie muss in wenigen Minuten ihr Geld machen und das ist der größte Engpass, dann komme ich nur noch und hol die Tüte ab. Und die kein Handy haben, die stehen in der Schlange. Und die gibt's ja eigentlich gar nicht mehr.
Ja, absolut. Und das hast du natürlich in wahnsinnig vielen Bereichen, gerade jetzt bei uns, ob das jetzt in dem Sports-Entertainment-Bereich ist, bei den Messen eben auch in den Zoos, aber auch natürlich in unseren Restaurants in unterschiedlicher Qualitätsstufen. Aber wirklich das Thema, zu uns kommen alle und haben wenig Zeit. Die haben entweder ihre Mittagspause oder eben jetzt ist eine Spielpause oder so. Aber so richtig entspannt ist dann da keiner. Also müssen wir natürlich alles das suchen, was die Dinge, die Abläufe vereinfacht, schneller macht, damit wirklich die Konzentration beim Speisen und Getränke nachher bleiben kann.
Und das ist auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Ich habe auch gerade wieder ein Konzept, was ich verändere in der Betriebsgastronomie, und es dreht sich auch einfach darum, wie viele Plätze habe ich. Und da gibt's eine für mich Brutto- und Nettozeit. Also der Gast kommt, setzt sich an den Tisch, reserviert ihn, dann geht er erstmal und stellt sich in die Schlange an, seine Kollegen vielleicht an der anderen Schlange. Und die Nettozeit am Tisch sind nur 25 Minuten, der Tisch ist geblockt für 40 Minuten. Das heißt, und das gilt ja auch für ein normales Restaurant, der eigentliche Genuss ist gar nicht die Zeit, die er in diesem Platz verbringt, sondern er blockiert einen Tisch viel zu lange, den ich anders nutzen könnte, beziehungsweise er könnte ja auch gerne länger da sitzen, aber er steht in einer Schlange, jongliert hier rum, und das können wir durch die Digitalisierung viel netter hinkriegen, um dann eben Zeit zu gewinnen für analoge Prozesse, nämlich das Genießen oder das Reden mit Kollegen.
Du hast ja vorhin auch gesagt, Bargeld, ne, gibt's ja nach wie vor immer noch.
Ja, klar. Ja.
So, das, ja. Ich meine, ich glaube, das Wechselgeld kostet ja mittlerweile auch relativ viel.
Ja, das ist der, und, ne?
Also gibt's auch nicht mehr überall.
Ist auch schon ein Problem, genau. Die Verfügbarkeit ist auch tatsächlich das Problem. Ne?
Wie ist denn da so der internationale Vergleich? Also,
ich
weiß eigentlich die Antwort schon, aber ich würde es gerne nochmal hören.
Ich kann sehr klar sagen, wenn ich in Kopenhagen bin, 3 Tage, ich bin einen Tag vorher da, um zu recherchieren, ich bleibe einen länger. Ich fahre Taxi, ich lege alles für meine Teilnehmer aus. Ich brauche keine dänische Krone. Und es ist sogar so, wenn ich jetzt mit einem 100er Kronenschein im Taxi sage, ich zahle, dann guckt er mich erst komisch an, weil möglicherweise bin ich der Erste in 3 Tagen mit Geld. Und dann muss er sich überlegen, wo er sein Wechselgeld hat, wenn er überhaupt welches mit hat. Mhm. Es ist so, im deutschsprachigen Raum, wir sagen alle nicht gern, wie viel wir verdienen. Und wir sagen auch nicht gerne unsere Kreditkartennummer. Und international, also jetzt bei meiner Hongkong-Tour, es gibt keine Buchung, wo ich nicht meine Kreditkarte hinterlassen habe. Ich bekomme den Tisch ja gar nicht.
Ja, und das ist wirklich erschreckend. Und auch meine Frau, die lacht mich da so ein bisschen aus. Ich habe tatsächlich nur ein paar Dollar in Cash zu Hause, Pfund. Das sind mittlerweile alte Pfund, die ich da habe, wo ich dann letztens mal irgendwann gelernt habe, hey, die musst du ja erstmal bei einer Bank umwechseln, weil die überhaupt nicht mehr, weil ich immer gedacht habe, naja, brauchst ja noch ein bisschen Bargeld. Dann nehme ich auch ein bisschen Bargeld mit und bin dann irgendwie 2 Wochen in den USA und habe keine 25 Cent als Bargeld ausgegeben, sondern tatsächlich alles nur über Apple Pay, wie auch immer, da so durch, selbst die eine Cola am Automaten am Flughafen, die ich mir dann so hole. Und dann komme ich hier wieder hin und dann denke ich mir, naja, dann steigst du in ein Taxi und dann fragst du ihn erstmal, sie akzeptieren aber Kreditkarten. Ne?
Stimmt.
Das ist tatsächlich dann so. Ja, und dann sagt er natürlich beflissentlich ja, fertig dann auch. Und dann kommst du irgendwann an und dann holt er dann ein Gerät raus. Das Gerät im Zweifel ist nicht geladen. Das muss er dann erstmal mit einem USB-Kabel anschließen. Also du sitzt noch mal 5 Minuten und wartest.
Kein Netz
kommt dann auch noch dazu, wo er dann schon versucht, dass du dann irgendwann sagst, nee, komm, pass auf, hier hast du, aber ich habe das Bargeld gar nicht mit. Und das ist manchmal, wird mir das, und ich merke das in Deutschland zum Verhängnis, wenn ich gar kein Bargeld mit habe. Ich habe relativ selten, ich habe nur so ein kleines Portemonnaie, wo nur Kreditkarten eigentlich drin sind. Und da kannst du mal so einen Zehner noch, denn dann habe ich so einen Zehner drin. Und dann bin ich dann auf einmal aufgeschmissen, weil dann will irgendjemand Bargeld. Und dann sage ich, ich habe das gar nicht. Ich hatte das letztens was reparieren lassen und das war irgendwie um die 30 Euro. Und das war den Tag, wo die Zahlungsgeräte ausgefallen sind. Dann stand ich da. Und dann musste ich erstmal einen Geldautomaten suchen. Dann musste ich in Google Maps, habe ich dann erstmal, wo ist denn hier ein Geldautomat? Erst bin ich zu so einer Tanke gelaufen. Die hatten keinen. Und dann, 30 Euro. Jetzt musst du hier irgendwo 30 Euro abheben, zahlst 5 Euro Gebühren, weil das wahrscheinlich eine Fremdbank ist. Und so, ne, total.
Du musst im Supermarkt was kaufen, damit
oder so. Also total nervig irgendwo, ne? Ja.
Aber woran liegt das denn? Also. Ne?
Wir geben schon vielen unseren Vorurteilen recht. Das muss man schon sagen. Wir Deutschen sind ja nicht wirklich dafür bekannt, wirklich sehr offen zu sein zu vielen Dingen. Es ändert sich immer mehr. Ja, auch das ist ein Teil der Wahrheit sicherlich. Ne? Aber man merkt das noch. Aber rein geschäftlich, uns bringt das oftmals wirklich an den Rand, weil diese Verfügbarkeiten, das ist halt extrem schwierig. Ne? Und wenn alle Sicherheitsfachkräfte und Fahrer streiken, haben wir ein Problem, weil wir das Geld nicht bekommen. Ne? Weil wenn man dann für so ein Stadion das Wechselgeld benötigt, das ist dann schon extrem herausfordernd dann auch. Ne? Und von daher ist ja unser Ziel schon immer mehr dafür zu sorgen, dass das Bargeld los ist.
Siehst du das so internationaler Vergleich Deutschland jetzt? Von Bargeld und Zahlungsmitteln?
Naja gut, ich habe es ja gerade von Kopenhagen erzählt, da brauche ich es gar nicht. Man muss natürlich eins sehen, dass Städte wie, nehmen wir mal an, Kopenhagen sind da auch wirklich sehr, sehr gut organisiert. Wenn ich in Asien unterwegs bin, wo ich vermute, da ist alles digitalisiert, treffe ich manchmal auf sehr unterschiedliche Welten. Also beispielsweise in einem so digitalen Tokio, das konkurriert mit einer ganz langen Tradition. Und dann sehe ich manchmal Dinge, wo ich wirklich wieder Bargeld brauche, wo etwas überhaupt nicht digitalisiert ist. Oder wenn ich in einer Stadt bin in Singapur, wo diese ganzen Kreditkarteninstitute miteinander konkurrieren, dass sie also auch im Endeffekt über ihre Kreditkarten tolle Boni geben. Also die Kreditkarte sagt also, pass auf, wir machen eine Restaurantaktion und hier sind 50 Restaurants, da kriegst du jeweils 20% oder 30%, also richtig große Summen. Und das motiviert Leute, auch diese Kreditkarte zu nehmen. Und dann komme ich in das Lokal und dann hat der 8 verschiedene Lesegeräte, weil die sich nicht einigen konnten auf ihre Lesegeräte.
Das ist ja lustig,
und das ist halt wirklich, du denkst, ey, ihr seid doch die ganz coolen Digitalen. Und dann siehst du sowas. Und ich muss sagen, das ist halt auch schwierig im Moment, wenn ich jetzt als Gastronom, als normaler mittelständischer Gastronom mit 1, 2 Restaurants digitalisieren will. Ich muss verdammt aufpassen, dass das, was ich habe, in ein Gesamtkonzept passt. Und da ist es halt wirklich oft so, dass jemand sagt, ah, ich habe eine tolle Kassensoftware, und aber eine gute Software ist auch eine zum Bezahlen, ist auch eine, die mit meiner Webseite spricht, dass ich meine Speisekarte, die ich in der Kasse habe, automatisch auf meiner Webseite habe. Ja. Das heißt, ich muss eigentlich strategisch erstmal gucken, was will ich digitalisieren, und dann passt das mit den Schnittstellen, dass ich nicht Schnellschüsse mache, nur weil ein gutes Angebot kommt. Wenn es mit den anderen nicht spricht, habe ich genauso viel Arbeit wie vorher. So, und das ist eben das, wenn ich diese 8 Geräte da in Singapur in einem Laden sehe, das ist das, was ich genau nicht will. Ich will es einfacher haben mit möglichst wenig Lösungen, die möglichst Hand in Hand gehen. Und man muss auch sagen, gerade die jungen Programmierer, die jetzt neue Software entwickeln, sind extrem offen. Während klassische Software, wie gerade die große Hotelsoftware, die hat keine Schnittstellen. Also die müssen, aber das lassen sie sich viel Geld kosten und es dauert. Und sowas braucht man nicht. Und das muss man genau überlegen. Und was auch wichtig ist, ich habe ja viele Prozesse. Viele Prozesse machen gerade normale Gastronomen, die sie gar nicht brauchen. Und es gibt ja diesen Spruch, ein Scheißprozess analog brauche ich nicht digitalisieren, weil dann ist ein Scheißprozess digital. Ich muss vorher erstmal gucken, was brauche ich wirklich, und dann lasse ich einfach auch mal Dinge weg. Und das ist eben wichtig, um auch wirtschaftlich zu sein, nicht nur digitalisieren, sondern grundsätzlich vereinfachen.
Wie steht ihr zu KI? Es wird ja immer manchmal, ne, also viele Befürchtungen auch, dass KI Arbeitsplätze wegnehmen würde und so weiter.
Ich glaube erstmal, Fakt ist, die ist da. Also ich meine, das ist so, man kann es verteufeln, man kann es gutheißen, man kann es bejubeln. Erstmal ist es da. Ich glaube, wir sind noch weit entfernt davon, damit wirklich ordentlich umzugehen, gut umzugehen, also für uns sinnig umzugehen. Daraus resultieren wahrscheinlich auch immer Vorbehalte an dieser Stelle, und die wildesten Geschichten über, dass die Kinder jetzt ihre Schulaufgaben über eine KI irgendwie schreiben lassen, über irgendeinen so einen Chat-Bot oder wie auch immer das Ganze machen lassen. Ich finde, das ist eine, aus meiner Sicht kann das eine sehr, sehr ergänzende Möglichkeit sein, tatsächlich die Prozesse an vielen Stellen noch zu vereinfachen, Leute und zu unterstützen, Gastronomen zu unterstützen, unsere Betriebe zu unterstützen, in ich sage jetzt mal, Personalplanung zum Beispiel, in Planung von Öffnungszeiten auch, weil doch der Blick darauf dann vielleicht ein ganz anderer ist, als der, den ich manchmal aus meiner dann etwas blinden Betriebsbrille dann auch vornehmen kann. Es ist wie bei so vielen Dingen eine Frage der Dosierung und der Frage des wirklich offenen Umgangs damit. Und wir merken das jetzt gerade bei uns, dadurch, dass wir ja auch ein internationales Unternehmen sind, merken wir natürlich, welche Schwierigkeiten wir regulatorisch oftmals auch in Deutschland haben, Dinge umzusetzen, die in anderen Ländern schon völlig gang und gäbe sind, wo man schon gute, vielleicht auch mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Gerade in diesem Bereich KI, wo wir noch wirklich, wirklich Entwicklungsland sind. Da ist noch ewig viel gestoppt worden. Ich hatte es eben einmal. Natürlich ist das ist mitbestimmungspflichtig. Wir haben einen Datenschutz, der da hinten dran ist, was auch alles gut ist, was auch gute Werkzeuge sind, um das so ein bisschen im Rahmen zu halten. Aber wir haben vielleicht noch nicht so ganz die Geschwindigkeit, die wir einfach dafür bräuchten, weil diese Entwicklung dieser Systeme, ich meine, jeder, der heute Microsoft Office-Geschichten benutzt, merkt, was da mit Copilot und so, was da mittlerweile möglich ist. Wenn ich es aber nicht nutzen kann, weil ich da 35 verschiedene Zustimmungen aus irgendwelchen Gremien brauche, dann wird es irgendwann schwierig für uns. Und das ist etwas, was auch gefährlich ist für uns als Deutschland aus meiner Sicht, damit wir den Anschluss auch nicht verlieren an dieser Stelle, wenn wir gerade solche Themen nicht vernünftig und gesund einsetzen können.
Ja, ich würde dem zustimmen. Bin also jetzt auch, habe auch diese eben genannte Co-Pilot seit ein paar Tagen. Das ist super praktisch. Habe also gestern ein größeres Meeting gehabt mit vielen Mails und habe gesagt, fass mir das mal zusammen. Wen treffe ich da, wann, wo und was sind die Punkte? Das ist schon, muss ich sagen, sehr cool. Aber eine ganz lustige Geschichte. Ich verdrehe den Vornamen jetzt, um dann niemand zu nahe treten. Nennen wir ihn mal Klaus mit Vornamen. Ich bekomme einen Anruf vorige Woche aus Kopenhagen von einem Teilnehmer, der schon früher angereist ist und sagt, ja, mal, du, mein Zimmer ist nicht gebucht. Ich sage, das kann überhaupt nicht sein. Gibt's da eine Nummer? Ich sage, nee, das kann auch nicht sein, weil es geht auf mein Kontingent, aber unter jedem Namen ist es gebucht. Mhm. Jetzt ist die Direktorin deutsch und ich habe ihr das in Deutsch geschickt. Die hat es natürlich in ihre Abteilung weitergegeben. Und ich sage, aber es muss doch, ja, wir haben eine Ankunft, kommt noch, Marriage. Ich sage, was? Marriage. Ich sage, und vor, also das Zimmer muss doch da sein. Also das ist der Klaus Ehe. Nee, haben wir nicht. Sag, gibt's denn irgendeinen Klaus? Ja, der fehlt, ist der Klaus. Ich sag, ja, und ist der Nachname? Marriage. Das heißt, dieses Programm hat aus einem Klaus Ehe einen Klaus Marriage gemacht. Das heißt, ja, einen Namen mit übersetzt. Mhm. Das heißt also, und das ist so ein Phänomen bei KI, man muss es echt immer Korrektur lesen. Da sind mir schon die lustigsten Sachen passiert. Aber eigentlich, ich plane jetzt gerade eine Recherchereise nach Indien, hilft es mir wirklich sehr. Ich muss immer noch mal drüber gucken, aber den ersten Gang habe ich mir gespart. Also es ist wie ein Mitarbeiter, der jetzt noch nicht so lange da ist, wo ich sage, ja, ich kontrolliere noch mal. Aber die grobe Arbeit hat er gemacht. Ja. Und ich muss sagen, das ist toll. Aber auch das Zusammenfassen von Schriftstücken, von Büchern, das nutze ich sehr. Wobei ich da zwischen mehreren Softwares wechsle. Da sind andere vielleicht besser.
Und KI kann natürlich die Freundlichkeit nicht ersetzen und den Menschen in der Gastronomie und die Leidenschaft. Ja. Welche Voraussetzungen muss man denn da überhaupt mitbringen, um in der Gastronomie zu arbeiten, um leidenschaftlicher Gastronom zu sein?
Ja, also da ist einfach eine ganz, also wir reden ja im Moment ganz viel über Diversity. Mhm. Ne? Und ich habe da nie drüber nachgedacht. Also bei mir war es völlig klar, dass ich in einem Laden 20 Nationen habe, mit unterschiedlichen sexuellen Ausrichtungen, mit unterschiedlichen Tattoos und Piercing. In unserer Branche ist es wichtig eigentlich, dass du sehr kommunikativ und teamorientiert bist, dass du fleißig bist und dass du Menschen magst. Den Rest bringen wir dir bei. That's it.
Ja, absolut. Ich musste gerade auch schmunzeln, weil das, als ich tatsächlich angefangen habe in der Gemeinschaftsgastronomie und seinerzeit bei Aramark, da hatten wir tatsächlich noch so ein Statement, was man so unterschreiben musste, dass man sich zur Diversity bekennt irgendwo. Und ich war total erschrocken, dass es sowas überhaupt geben musste, weil ich kam aus der ganz normal freien Gastronomie. Und genauso wie du das gerade sagtest, ich kannte das gar nicht anders. Was wollen die denn jetzt eigentlich von mir? Das ist doch das Selbstverständliche irgendwo, auch dieser Umgang miteinander. Und das ist sicherlich ein Riesenpunkt. Ja, und du musst einfach Bock auf dieses Event haben, weil das ist es einfach wieder am Ende des Tages, unabhängig davon, ob du jetzt in der Sterneküche, in der Kantinenküche, in dem Mix aus beiden, in einem Stadion landest, in einem Kiosk landest oder irgendwo. Du musst einfach den Bock auf Menschen haben, dieses Kommunikative muss einfach da sein und auch Spaß. Gerade, ich sag mal, in der Küche ist es ja vor allen Dingen immer dieser Spaß, auch mit diesen Produkten umzugehen, zu lernen, was macht das eigentlich mit dem Produkt, wenn ich das dann verarbeite. Ne? Und ich meine, manche, die haben ihr Heil da drin gefunden, die können in 2 Minuten 300 Knödel abdrehen oder so und finden das total klasse, aber du kannst auf der Waage liegen und da ist kein Gramm dazwischen. Mhm. Während du dann andere Kellner hast, die dann zum Beispiel den ganzen Saal alleine bedienen können, weil sie einfach so gut drauf sind. Oder guckst du dir die am Oktoberfest an oder so, die es machen. Das macht auch keiner nur des Geldes wegen. Das ist sicherlich auch ein Thema bei manchen Kolleginnen und Kollegen auch. Aber grundsätzlich musst du einfach Spaß haben an diesem ganzen Event. Es ist und fleißig. Fleißig ist, da bin ich völlig bei dir, das ist schon kein Selbstläufer.
Ja, und das, was also auch noch wichtig ist, wir sind natürlich eine ich nenne es mal Start-up-Branche. Also das heißt, für Menschen, die jetzt neu zu uns kommen, sind wir eigentlich die erste Branche, die ihnen Arbeitsplatz geben kann. Also ich weiß auch noch, in meiner Restaurantzeit, da hatten wir vor allem viele Menschen, die eben aus dem Bereich Pakistan gekommen sind. Und wenn da einer kommt und sagt, ich würde bei dir gerne arbeiten, egal wer ihm geholfen hat bei diesem ersten Gespräch, ich finde bei mir einen, der aus Pakistan kommt, der ihm erklärt, wie die Spülmaschine funktioniert. Ja, und dann hilft ihm jemand weiter und ein halbes Jahr später kann der schon ganz gut Deutsch und dann ist er im Endeffekt am Salatbuffet. Und wir haben ganz, ganz viele Menschen gehabt, die haben sich da so qualifiziert und nach 5 Jahren Berufstätigkeit haben wir denen verholfen, dass sie die IHK-Prüfung gemacht haben, also dass sie quasi eine abgeschlossene Ausbildung hatten. Und ganz, ganz wichtig ist, und ich höre manchmal immer noch so Küchenchefs, der ist ja nicht gelernt, da schwillt mir echt der Hals. Keiner von uns hat all das gewusst, was wir heute wissen. Wir haben irgendwann das mal nicht gewusst. Und warum sollen wir all diesen Menschen nicht helfen? Und ich sehe das Vorbild da wirklich in Amerika, die Küchen, da gibt's ja keine klassische Ausbildung. Die Küchenchefs sind entweder geniale Self-Made-Men, aber viele haben an einer Gastro-Universität studiert. Aber da gibt's ganz wenige. Und der Rest sind sogenannte Fokus-Qualifizierte. Der eine ist wunderbar am Grill, der andere ist wunderbar da. Und denen hat jemand dazu verholfen. Und die sind auch total glücklich, dass sie diesen kleinen Bereich immer wieder und zur vollen Zufriedenheit machen. Das ist also ein ganz hohes Qualitätslevel in einem sehr spezialisierten Bereich. Und da kann ich Leute doch auch hinführen. Es muss nicht jeder neue Speisekarten kreieren können. Und manche haben auch einfach Spaß, wenn sie Routinen gut erfüllen. Das muss ich ein bisschen erkennen, wo sind die Stärken. Und dann muss ich den Menschen helfen, dass sie mehr wissen. Und das nützt mir am meisten.
Sehr gut, schöner Ansatz. Letzte Frage in die Runde. Wie seht ihr die Gastronomie in 20 Jahren? Gerne auch visionär.
In 20 Jahren.
Oh ja, Gott, ist eine lange Zeit, ja, geht aber ganz schnell.
In 20 Jahren, wie sehe ich die Gastronomie? Ich glaube tatsächlich, dass dieses, was wir auch schon so angesprochen haben, dieses ganze Thema Erlebnis noch ganz anders herausgestellt wird in der Ganzheitlichkeit vom dem Ort, wo das Ganze geschieht, in Zusammenhang mit den Speisen, mit wirklich mit den Leuten, die da drin sind. Ich glaube, das wird noch weitaus stärker gelebt. Es war ja mal irgendwann so ein bisschen so der Ansatz, dann gab es dann diese Ketten, die sich dann irgendwie spezialisiert haben, die dann gesagt haben, gut, das ist jetzt alles mexikanisch und es sah dann irgendwie alles irgendwie aus so Plastik aus Mexiko oder so, sondern tatsächlich so dieser Erlebnischarakter. Ich glaube, das wird noch stärker rausgearbeitet, weil du natürlich bist globaler heutzutage. Du kannst viele Informationen, wir hatten das ja eben, ob das so ein Copilot ist, ChatGPT, wie auch immer, viele Informationen zusammenfassen auch. Du kannst viele Kontakte auch weltweit knüpfen, ohne wirklich weltweit ständig unterwegs sein zu müssen. Und das wird sich noch mehr verdichten. Also ich sehe, wenn ich das wieder so auf meine Kinder projiziere oder so, sehe ich halt einfach, wie offen die allem gegenüber sind, aber auch, was die tatsächlich auch fordern mittlerweile, so von diesem ich gehe jetzt mal dann aus Moment. Ne? Ich meine, das war, jetzt will ich mich nicht unnötig älter machen, als ich bin, aber das war so, zu meiner Zeit war es, na gut, dann war das irgendeine so eine Disco-Bude, da war ein bisschen Licht drin und wenn du Glück hattest, mal eine Nebelmaschine, die so alle quartalsweise auch mal funktioniert hat und ansonsten, und das hat dir gereicht, aber das ist natürlich heute, heute schon anders entwickelt und das wird sich noch weiter entwickeln, da wird noch mehr drauf ausgegangen werden, dass es ein Erlebnis ist, aber, und da bin ich mir auch relativ sicher, es wird teurer. Es wird teurer werden, insofern, dass es, das so in Anführungszeichen gesetzt, es wird wertiger einfach wahrgenommen auch. Wir haben heute einfach auch ein Riesenproblem, dass Gastronomie und das Ganze drumherum gerade in Deutschland nicht in der Wertigkeit wahrgenommen wird, wie es eigentlich sollte. Also sind andere Nationen tatsächlich schon ein bisschen besser. Du hattest das auch vorhin so gesagt, so dieses Brotteilen, auch so dieses kommunikative Miteinander. Da ist Deutschland vielleicht noch so ein bisschen hinten dran, vielleicht auch Europa noch nicht ganz so weit. Aber das wird sich sicherlich in 20 Jahren noch mehr vermischen.
Ja, ich sehe vor allem, also klar, die Trends vegan, vegetarisch, pflanzenbasiert, das wird alles sich weiterentwickeln. Das rote Fleisch wird sowas von deutlich zurückgehen. Und also das ist, glaube ich, ziemlich klar absehbar. Was aber auch seit vielen Jahren sich weiterentwickelt hat, ist so dieses Snacking zwischendurch. Und da muss man einfach sagen, das Snacking, also diese Versorgung zwischendurch, die hat sich verändert. Früher war es sowas wie, hast du keine Küche, hast du kein Zuhause. Heute ist ein Snack auch ein Erlebnis. Er ist gesund, er ist praktisch. Und das tagsüber Snacken, das wird sich nochmal weiter verfestigen. Und das Erlebnis beim Fine Dining oder in einem individuellen Restaurant wird etwas Besonderes bleiben oder sein. Und ich hoffe, dass es viele individuelle Gastronomen dann noch gibt. Und das ist dann etwas Besonderes, was man dann mit Freunden macht, was man sich gönnt. Und so wird sich dieses ein bisschen stärker aufsplitten. Aber diese tägliche Versorgung, die wir haben und auch brauchen, die wird immer mehr zum Erlebnis werden, auch in diesem Snacken eben zwischendurch. Natürlich werden wir mehr Digitalisierung kriegen, aber ich glaube, es wird eben in dem Bereich auch sein, wo die Prozesse vereinfacht werden. Es wird ein harmonisches Hand in Hand werden und es wird, oder ich hoffe zumindest, auch in 50 Jahren noch Menschen in der Gastronomie geben, die mich bedienen. Und ich finde, das ist einfach auch eine schöne Aufgabe, es zu haben. Und ich sehe es halt auch so im Umgang mit Menschen. Da folge ich ja auch in meinem Buch dem Servant Leadership, dass also auch ein Vorgesetzter vor allem da ist, dass sein Team gut funktioniert und diese Rolle auch andere zu bedienen oder bedient werden, ist so ein sympathischer Luxus. Das ist nicht von oben und nach unten, von unten nach oben, sondern das ist ein Miteinander, wo jemand auch einen Genuss erleben kann. Und das wird parallel zur Snackwelt hoffentlich bleiben. Und so würde ich mich freuen, wenn die Zukunft sich entwickelt. Und ich gehe einfach gerne essen, ich gehe gerne trinken, ich treffe gerne Freunde, ich trinke gerne Wein. Und das hätte ich auch gerne noch in 50 Jahren. Wobei ich das wahrscheinlich dann auch nicht mehr erlebe, aber meine Kinder.
Sagt Pierre Nierhaus, internationaler Trendexperte, heute zu Gast mit Arndt-Rune Thomas, Vorsitzender der Geschäftsführung von Aramark in Deutschland. Und ich würde mal sagen, dann treffen wir uns in 20 Jahren hier wieder. Gleiche Zeit.
Oder wir verlegen das Tonstudio in ein schönes Restaurant.
Ja, vielleicht sind wir auch alle in Avatar mittlerweile und das ist alles hier KI generiert. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Sehr gerne, danke.
Gerne.
Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza. Ein Original Aramark Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
Yeehaw!